die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie gewohnt der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo.
Ja, heute sind wir aber nicht alleine, denn wir haben uns einen Gast dazu geholt. Und dieser Gast, genau, ist der Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hallöle.
Ah, schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
Ich freue mich auch.
Dein erstes Mal, deine Podcast-Feuertaufe, kann man sagen.
Ja, ist richtig.
Nervös?
Ja, nö, passt.
Das ist gut. Kommen wir erstmal auf die Ausgabe Nummer 8 zu sprechen. Rambo 3 und Anacondas, beziehungsweise Anaconda 2. Carlo, wie fandest du es?
Wir suchen immer nur tolle Sachen raus.
Finde ich auch. Ich hatte bisher auch noch keinen Film dabei, wo ich jetzt im Nachhinein gesagt habe, das war nicht das Richtige. Nee, das habe ich bisher noch nicht gehabt.
Ja, nee, stimmt. Auch hier muss ich wieder sagen, ich ärgere mich manchmal, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, weil mir dann immer noch so viel einfällt, was ich noch hätte sagen wollen.
Aber das ist normal.
Ja, aber irgendwie, man macht sich Notizen, denkt daran und dann fällt es doch irgendwie wieder hinten runter. Aber so ist es.
Ja. Na? So ist es halt. Ding Dong, bist du ein treuer Verfolger des Trashcasts?
Ja, natürlich.
Ha! Das heißt also, du hast die Ausgabe mit Rambo und Anacondas auch gehört.
Selbstverständlich.
Und warst zufrieden?
Ich war durchaus zufrieden, ja? Auch mit der Titelwahl.
Sehr gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und machen uns frisch ans Werk, denn wir waren natürlich nicht faul und haben uns wieder zwei Kracher ausgesucht. Also ja, heute wird's... Heute wird's gut. Ich sag, heute wird's gut, denn wir haben Ria M. und Octalus im Angebot.
Jawohl.
Richtig creepy Zeug zu Halloween.
Ja, passend zum Oktober. Und ich würde sagen, wir starten wie immer chronologisch und nehmen deswegen Ria M. aus dem Jahre 1986. Die erste Frage an euch beide ist natürlich, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen? So, Carlo?
Ich jetzt tatsächlich mit der Sichtung für einen Podcast.
Das war das erste Mal.
Ich habe den in den 90ern immer in der Videothek stehen sehen. Ja, die Hülle hat mich nicht groß angesprochen. Und ja, ich habe ihn auch nie in irgendwelchen Free-TV-Ausstrahlungen gesehen. Jetzt erst wirklich zum Podcast mit der neu aufgelegten Kochmedia Blu-ray, die es seit Oktober im Handel gibt.
Mhm. Okay, Ding Dong?
Bei mir ist es exakt das Gleiche. Ich wusste, dass es den Film gibt. Cover der DVD war mir auch bekannt, hat mich aber nicht wirklich angesprochen und ich habe ihn jetzt tatsächlich auch erst für den Podcast das erste Mal gesehen.
Ja, bei mir war es genauso.
Na, sprich doch schon mal für Qualität.
Ja, wirklich. Aber das ist, glaube ich, echt das erste Mal, dass wir hier einen Film haben, den wir wirklich alle zum ersten Mal extra für den Podcast geguckt haben.
Ja.
Weil bisher hat Carlo nämlich... meistens Zweitsichtungen gab, mindestens Zweitsichtungen. Ja, yeah. Gut, Ria M. Carlo, möchtest du vielleicht mal kurz die Inhaltsangabe wiedergeben?
Na gerne. Also, wir befinden uns im Jahr 87. Die Erde kommt in den Schweif des Kometen Ria M. Und unter dessen Einfluss werden alle elektrischen Geräte und auch Verkehrsmittel zum mordgierigen Bestien. Und es geht dann weiter um eine Gruppe, die sich im Dixie Boy Truckstop verschanzt. Und ja, auf die hat eine Meute wild gewordener Trucks abgesehen. Ja, und mehr ist die Inhaltsangabe zu Ria M. nicht.
Genau, das ist es eigentlich schon. Und es basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King. Die müsste in einer Kurzgeschichtensammlung erschienen sein, soweit ich mich richtig erinnere, auch zusammen mit Katzenauge, der auch verfilmt wurde. Mhm. Trucks heißt die, glaube ich, im Original, die Geschichte. Und bei uns in Deutschland, glaube ich, Lastwagen.
Kreativ.
Genau. Vorlage habe ich nicht gelesen.
Ich auch nicht.
Nö, ich lese nicht.
Okay. Und ich muss ja sagen, dass ich durchaus positiv überrascht war von Rear-M angesichts seines katastrophalen Rufes. Denn Rear-M gilt ja so als eine der aller schlechtesten Stephen King-Adaptionen. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres.
Ja, die er ja noch selber verbrochen hat. Ne?
Die er auch noch selber verbrochen hat. Ganz wichtiger Punkt, denn Stephen King hat nicht nur die Vorlage geschrieben, er hat ihn auch inszeniert und das Drehbuch adaptiert. Ja, warum auch immer.
Na, wollte halt Regie führen, ne?
Ja, nee.
Ja, da kann ich nur das Mediabook empfehlen, da sind ganz tolle Hintergrundinformationen drin.
Ja.
Also jetzt schriftlich niedergelegt in dem Buch. Er war ja selber völlig am Ende und zugekokst, laut eigener Aussage, während der Dreharbeiten.
Ja, das war. Entschuldigung brauchen wir ja, ne?
Für sowas hier. Ich glaube, das waren so das waren so die letzten Jahre, wo er noch wirklich Junkie war. Ich glaube aber Rear-M ist da echt noch in so einer Hochphase entstanden, wo er wirklich echt extrem weg vom Fenster war. Schade, dass man das dem Film nicht anmerkt. Schade, dass der Film.
Naja, so halbwegs.
Ja, aber der ist nicht so richtig entfesselt. Der wirkt nicht so wie Oliver Stone, als der auf Koks war. Als Oliver Stone auf Koks war, da hat er sowas wie Natural Born Killers rausgehauen. Da merkst du, dass das ein Typ gemacht hat, der auf jeden Fall komplett drauf ist. Bei Rear-M, ich weiß nicht. Aber fangen wir erstmal an. Die Geschichte. Was war das? Ein Kometenschweif?
Ja.
Der irgendwie 8 Tage über der Erde kreist und alle technischen Geräte lebendig macht.
Mhm.
Kann man was draus machen, finde ich.
Ja.
Kann man was draus machen, wenn man das so als richtige Trash-Sause aufzieht? Und ich muss ja durchaus sagen, dass ich mich so eine gute halbe Stunde bis dreiviertel Stunde auch amüsiert habe, wenn dann so vollkommen hirnrissige Sequenzen kommen, wie ein kleiner Junge auf dem Fahrrad von einem Rasenmäher wegfährt. Das sind halt so Bilder, die total absurd sind. Und das wirkt dann auch manchmal so, als wenn der Film sich wenigstens halbwegs darüber im Klaren wäre, was für eine Scheiße der da eigentlich gerade erzählt.
Ja.
Aber was ich an dem Film halt am ehesten bemängeln möchte, ist, dass der wirklich an Tempo verliert, beziehungsweise eigentlich nie so richtig Tempo gewinnt.
Stimmt.
Dass der wirklich über seine 90 Minuten halt nie so richtig Vollgas gibt, obwohl da war Geld im Spiel. Also ich finde, Emilio Estevez ist kein schlechter Hauptdarsteller. Man hätte auch mehr mit der Musik machen müssen, weil der komplette Score ist halt von AC/DC. Und da wird halt nichts draus gemacht. Das ist ja auch so irgendwie symptomatisch für den Film, dass du da irgendwie so einen geilen Rock-Soundtrack hast und der halt komplett an den Szenen vorbeispielt. Wahnsinn.
Ja. Wobei ich das Gefühl hatte, dass der Soundtrack von AC/DC noch mitunter das Beste
das ist auf Film war. Auf jeden Fall das Beste, aber es ist halt nicht gut eingesetzt im Film. Also da hättest du halt coole Action-Sequenzen draus machen können, aber wenn da irgendwie, was weiß ich, was da lief und dann du siehst halt, wie dieser Rasenmäher ganz langsam hinter einem Fahrrad herfährt, kommt halt nicht so richtig Dynamik auf. Aber das ist ja wahrscheinlich so ein grundlegendes Problem von Rear-M, dass der Film einfach keine Dynamik hat.
Das ist richtig.
Genau. Und was ich mich gefragt habe, ist, ob die Geschichte wirklich so ein bisschen als Technikkritik verstanden werden wollte. Wir dürfen uns nicht zu sehr auf die Technik verlassen oder wir dürfen nicht so schlecht mit der Technik umgehen, vielleicht auch das. Denn wenn wir sie nicht wertschätzen, dann schlägt sie irgendwann zurück. Wobei ja auch dann irgendwann erklärt wird, warum diese LKWs und Mixer und Walkmans und was weiß ich nicht alles, warum die dann irgendwann amok laufen, was dann, ja.
Ich glaube, ich muss dich enttäuschen, ich glaube, da ist so viel Überlegung steckte da nicht drin.
Ja.
Glaube ich nicht.
Ich weiß, das frage ich mich halt immer, wenn du da wirklich so einen Künstler wie Stephen King hast, der ja wirklich sehr vielfältig ist und der auch wirklich sehr tiefe Gedanken entwickeln kann, auch aus eigentlich banalen Geschichten heraus, ob der sich wirklich denkt, mir scheiß drauf, wir machen jetzt einfach mal so eine Alien-Invasion und die kommt dann über die technischen Gerätschaften und da geht's eigentlich um gar nichts, da geht's nur darum, dass LKWs Menschen überfahren wollen. Punkt. Das kann ich mir immer schwer vorstellen, es kann natürlich sein, klar. Und der Film wirkt ja auch so, dass sich da niemand wirklich Gedanken gemacht hat, ob es da eigentlich um irgendwas gehen soll. Muss es ja auch gar nicht eigentlich. Nur wenn es halt so, wie es wirkt, dass es halt um überhaupt nichts geht, dann braucht man halt ein bisschen Tempo. Dann braucht man vielleicht auch mal schöne inszenatorische Einfälle, weil du kannst ja, wie gesagt, wirklich was Schönes daraus machen, wenn ein Kind vom Walkman erwürgt wird. Das ist ja super. Einfach, ist ja grandios. Und ich finde die Szene auch total stark. Da gibt's diesen Moment, wo der Junge auf dem Fahrrad durch sein Viertel fährt und überall liegen die toten Leute rum. Das war echt eine gute Szene, muss man sagen. Es war vielleicht sogar die stärkste des Films. Und schade, dass es sowas dann nicht mehr gibt. So wirklich, wo auch mal so dieses Klima der Bedrohung ein bisschen greifbarer gemacht wird. Ansonsten siehst du halt nur, wie LKWs im Kreis fahren.
Ja, also ist auch tatsächlich die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist auch tatsächlich die einzige Szene, die mir an diesem Film wirklich gefallen hat, weil hier einfach mal Atmosphäre aufkommt. Hier ist das so ein bisschen die Endzeitstimmung. Richtig. Alles ist kaputt, du siehst Leichen rumliegen. Ja. Die hat's in sich, der Rest... Ja, leider schafft er das nicht mehr, daran anzuknüpfen.
Ja, es ist einfach Stephen King, der ja eigentlich bekannt für ziemlichen, harten Grusel ist, wenn man jetzt mal seine Bücher kennt.
Ja.
Ich finde ja immer, dass seine Verfilmungen immer relativ, nie richtig gut umgesetzt worden sind, auch das ganze neue Zeug.
Nein.
Aber wenn man die Bücher kennt, denkt man schon, das ist schon wegen der sadistische Ader, der Kerl. Aber jetzt Ray M., der ist halt weder gruselig noch sonderlich spannend, wie du schon gesagt hast. Der verliert einfach, umso länger geht, immer mehr an Fahrt. Und ja, Grundidee ist vielleicht ganz cool, aber man kann den wirklich nur als, unterhaltsamen Trash irgendwie hinnehmen.
Ja, selbst das würde ich halt nicht mal sagen, ne?
Nee, nicht weil, mal das.
Weil unterhaltsam war er ja für mich nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr. Also ich muss echt sagen, also so nach einer Dreiviertelstunde habe ich mir gedacht, puh, jetzt geht ja noch mal eine Dreiviertelstunde und da ist ja jetzt schon irgendwie kein Benzin mehr im Tank. Passenderweise.
Es sind dann immer noch trotzdem so Momente. Ich fand, also ich habe den tatsächlich auf Deutsch irgendwie geguckt, weil ich zu der Zeit schon so müde war, dass ich mir gedacht habe, Englisch komme ich jetzt nicht mehr mit.
Okay.
Der ist aber in der deutschen Synchro durchaus noch amüsant. Und vor allem Emilio Estevez, wie er da von den Trucks da gezwungen wird, diesen Tankschlauch zu holen. Wisst ihr, welches
Ziel? Ja.
Das ist dieses Schauspiel von ihm auch da. Es ist, also, das sind dann so die kleinen Momente in solchen Filmen, die sie dann wieder echt sehenswert machen. Weil es so dermaßen, lustig ist. Weil er so richtig ernst da spielt, aber es gibt ein paar Highlights, Pascal, das hast du ja schon gesagt.
Ja.
Für mich war eins der Highlights, wo ich mir gedacht habe, oh, Bayern, die Szene mit dem Kind und dem Rasenmäher. ich weiß gar nicht groß, was ich noch zu Ray M. Sagen soll. Du hast ja eh schon alles gesagt. Hast schon auf den Punkt gebracht.
Ja.
Also wenn wir es schon von dem Schauspiel haben und wir Emilio Estevez benennen als in Anführungszeichen Glanzleistung, würde ich noch die zwei Damen des Films ins Feld werfen, nämlich einmal Wanda, diese Kellnerin, die extremstes Overacting in zwei Szenen betreibt.
Ja. Ellen McElduff heißt die, ne? Ja.
Also für alle, die den Film nicht gesehen haben, irgendwann stehen sie in dieser Raststätte und sind umringt von den LKWs. Und dann rennt sie nach draußen und schreit ganz hysterisch: Das könnt ihr nicht, ihr seid Maschinen, ihr könnt das nicht.
Wir haben euch erschaffen.
Ja, wir haben euch erschaffen. Das ist wirklich.
Das ist der große epische Augenblick des Films.
Ja. Der wird ja wiederholt, den gibt's ja noch einmal.
Ja. Ne?
Das Ganze macht sie zweimal. Und dann haben wir noch eine Glanzleistung. Das ist die, wir haben ja dieses Pärchen, das frisch verheiratet ist.
Ja. Yeah.
Oh ja.
Die Dame.
Ja. Heißt die Conny?
Die Dame.
Hm? Ist das Conny?
Ich weiß gar nicht, ob sie Conny heißt. Die mit der nervigen Stimme.
Genau. Ja.
Also ich weiß nicht, ob die auch so nervig ist im Original. Soweit ich weiß, ist das ja die Sprecherin von Lisa, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Aus Simpsons. Mhm. Hier ist sie aber zumindest in der deutschen Synchro echt, echt nervig und ja, hat auch ganz tolle Dialogstellen, also.
Ja, also.
Ganz böse.
Ja, ohnehin, die ganzen Frauenfiguren, die da durch die Gegend torkeln dürfen. Aber ich, wie gesagt, Emilio Estevez fand ich, ist kein schlechter Hauptdarsteller. Vor allem für Rhea M. jetzt nicht, ne?
Nö, das ist okay, was er macht.
Ja, es ist. Ich sehe den auch ganz gerne, muss ich sagen. Also gegen Emilio Estevez habe ich jetzt nichts. Und ich kann auch nicht sagen, dass der irgendwie der Grund dafür ist, warum Rhea M. nicht funktioniert.
Nee, das nicht. Nein, also nee.
Nee. Und das, was mich einfach nur irritiert hat, ist, du hast halt diese Prämisse, dass da so Elektro- oder Technikgerätschaften irgendwie Amok laufen und du machst halt so wenig draus. Weil man muss ja wirklich sagen, die letzte halbe Stunde fahren die Trucks ja nur noch im Kreis. Ja. Und ich sag das jetzt zum fünften Mal, ich wiederhole mich, aber sie fahren halt wirklich nur noch im Kreis.
Ja, und was, ja.
Und sie fahren halt so lange im Kreis und bis das Benzin leer ist und wollen dann die anderen, die Menschen zwingen, wieder aufzutanken.
Ich glaube auch, dass das einfach den Fähigkeiten von Stephen King als Director geschuldet sind.
Vermutlich.
Weil ich glaube nicht, also es steht ja auch im Mediabook, er sagt ja selber von sich, er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, wie er hier überhaupt Regie führen soll. Ne?
Ja.
Er hat jeden Abend George R. Romero angerufen, weil er ja sein alter Kumpel war und hat ihm um Hilfe gebeten, wie könnte er das machen, wie könnte er dies machen.
Ach, der arme George,
ja,
ey.
Ja.
Hat nicht viel gebracht, ne?
Nee. Ja, es ist echt schade, weil was mir noch sehr gut gefallen hat an dem Film ist ja, dass er wirklich alles handgemacht ist, ne?
Gut. Ja. Gut.
Das ist ja das trotzdem beachtlich. Die echte LKWs, da mussten sie ja trotzdem auch ein paar irgendwo herziehen und auch sonst die ganzen Gerätschaften, die da rumdüsen, alles echt, ne?
Ja gut, das ist natürlich immer so ein Punkt, den man diesem Film durchaus, gerade in heutiger Zeit, in dem wir sowas von CGI verseucht sind, einfach zugutehalten muss, dass die Effekte da wirklich, und auch die Stunts und was weiß ich nicht, alles handgemacht ist. Ne? Und das merkt man diesen Film ja auch durchaus an. Die sind ja wirklich greifbar einfach. Und du merkst auch, dass das echte Trucks sind.
Ja, also man muss auch, glaube ich, dem Ganzen ein bisschen Tribut zollen dafür. Soweit ich weiß, hat der ganze Film nur 10 Millionen gekostet. Und wenn man bedenkt, was er dann dafür rausgeholt hat, doch an Explosionen, ne, und zerbersten Blech.
Ja.
Das kann man dem Film eigentlich nicht vorwerfen.
Blechschaden, ordentlich Blechschaden.
Ja, also das hat er auf jeden Fall. Ne?
War der eigentlich immer schon ab 16 oder war der früher ab 18?
Der war ab 18.
Der war ab 18.
War der auch indiziert?
Nee,
okay.
Nee, war er nicht. Gab's immer nur geschnitten.
Ja.
Noch.
Ja.
In so einer Kaufhausversion.
Mhm.
Da hat, glaube ich, 50 Sekunden oder was haben da gefehlt.
Mhm.
Also gut. Er ist schon durchaus.
Er hat seine blutigen Momente. Also, ja. Das ist jetzt kein kein Gore-Fest oder so, aber das ist mir dann auch wieder so positiv aufgefallen, dass diese Dinger dann auch wenigstens sich trauen. Ja, auch mal, wenn Leute so gegen die Ladeklappe vom LKW knallen, dass da auch wirklich da mal das Blut zu sehen ist, ne?
Ja, wo auch unsere liebe Kellnerin von diesem MG-Geschütz, das
in der Gegend rumdüst,
durchsiebt wird. Oder auch der Baseball-Trainer am Anfang, der von Dosen von einem Getränkeautomaten erschlagen wird.
Stimmt, ja. Das ist auch eine geile Szene gewesen. Solche Szenen hätte der Film nur gebraucht. Also wenn sich dieser Dosenautomat auf einmal verselbstständigt und Dosen einfach willkürlich rausschießt, und dann diesen Trainer außer Gefecht sind. Ah, das war ja doch. Ja, der hat seine Momente, aber der ist dumm, aber leider nicht dumm genug.
Ja, der Film nimmt sich halt leider irgendwie ein bisschen zu ernst. Ja. Das ist so ein Riesenproblem. Wenn der sich jetzt komplett auf die Schippe nehmen würde, und dann käme ich mit dem ganzen Film auch besser klar. Und dann würde ich auch viel weniger die Logik hinterfragen, denn die ist non-existent in diesem Film.
Ja, also sorry.
Er bricht ja sogar mit seiner inneren Logik. Also, ja. Also das tut echt schon weh.
also mit logischen Parametern braucht man den eh nicht. Also ich bin ja kein Freund von sowas, Filme irgendwie auf Logik abzuklopfen, gerade bei sowas wie Rear M, wo einfach LKWs sich verselbstständigen. Keine Ahnung. Aber es ist natürlich dann schon mal ein Zeichen, dass der Film bei dir nicht gewirkt hat, wenn du dir halt Gedanken darüber machst, dass die innere Logik nicht stimmt.
Ja, vor allem, du musst ja keine großen Gedanken machen. Ich meine,
hast du dafür ein Beispiel gerade?
Natürlich, ich habe sehr, sehr viele Beispiele.
Ja, mach mal.
Es geht schon damit los, dass uns ja suggeriert wird, dass im Zuge dieses Kometenschweifs die elektrischen Geräte alle am Rad drehen. Ne? Mhm. Gleichzeitig haben wir aber so Sachen wie LKWs und so, die sind fremdbestimmt auf einmal, aber die zwei Autos der
die
Figuren,
nicht. Genau.
Die zum Beispiel nicht.
Ist mir auch aufgefallen.
Dann haben wir so eine Szene, in dieser Raststätte ist ja noch so eine Halle mit Spielautomaten.
Richtig.
Und da diese Geräte töten ja auch einen dortigen Gast, indem sie ihn Elektroschocks verpassen.
Ja.
Später wird diese Leiche dann rausgeschafft. Da sind die Geräte aber total still.
Vielleicht sind sie nicht besessen in diesem Moment.
Ja, also der ist da total inkonsequent damit. Also die Geräte, die gerade von Nutzen sind, die haben ein Eigenleben, und die anderen, die halt nicht.
Ja, gut. Ja. Super, super. Merkt man, dass der Film bei dir nicht funktioniert hat, weil dir sowas auffällt. Das mit den Autos ist mir natürlich auch aufgefallen. Aber wie gesagt, das weißt du ja auch schon von mir. Und Carlo, du weißt das auch, dass ich nicht so gerne mit logischen Argumentation komme, warum der nicht so funktioniert. Also nicht auf die Logik.
Aber
das sind halt so Sachen, die durchaus so legitim, klar. Und wie gesagt,
klar, aber das ist bei dem Film sowas von egal.
Ja, finde ich ja auch. Aber es ist immer ein guter Beweis, dass der Film einen halt nicht gepackt hat, wenn man sich bei so einem Rotz wie Rear M halt Gedanken darüber macht, warum ist das jetzt so? Warum funktioniert das jetzt nicht so?
Paradebeispiel, hat halt nicht viel zu tun, ne?
Ja, Paradebeispiel dafür, Gegenbeispiel ist ja zum Beispiel From Dusk Till Dawn, der ja seine eigene Mythologie irgendwann auch nur noch unterläuft, aber das ist halt vollkommen scheißegal, weil der Film geil ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber wir wollen jetzt hier die From Dusk Till Dawn mit Rhea M in einen Topf werfen. Das hat Robert Rodriguez und Quentin Tarantino nicht verdient. Ich würde fast sagen, wir können zum Fazit kommen. Aber eine Frage doch, ist das eine Canon-Produktion gewesen?
Nee.
Okay. Hätte gepasst, ne?
Hätte gepasst, ja. Hätten sie einen Knaller mehr im Sortiment.
Ja, schade.
Oh. Ja, Stephen King hat danach auch nie wieder einen Film gemacht. Als Regisseur, ne?
Ja, aber er hat
ist vielleicht doch besser so.
Aber er hat halt echt noch, ich glaube, er hat noch Drehbücher geschrieben, auf jeden Fall zu Friedhof der Kuscheltiere.
Ja.
Und das war ja, also, war ja auch echt Schrott. Aber okay. Tja.
Das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, die könnt ihr euch im Hatecast anhören von mir und Stu, wo wir über das Original von Friedhof der Kuscheltiere gesprochen haben. Okay, Ding Dong Carlo, habt ihr noch irgendwas zu Rear M oder wollen wir zum Fazit kommen?
Ich glaube, man könnte noch sehr viele idiotische Szenen aufzeigen, aber ich glaube, das bringt nichts.
Nee, dann wird es ein bisschen anekdotisch
hier. Ich glaube, es ist schon klar geworden, dass dieser Film nicht gerade der Bringer ist.
Nee. Leider nicht. Okay, Ich würde anfangen mit meinem Fazit und, ach, Ding Dong, da du ja neu bist, aber du bist ja treuer Hörer, deswegen weißt du ja, dass wir unsere Bewertungen immer in schlecht, schlecht, gut, schlecht und gut, gut einteilen, ne?
Ja.
Gut, dann werde ich jetzt mal anfangen und zwar Uriah M. Für mich das größte Problem ist einfach, dass er wirklich saudumm ist, aber selber nicht weiß, wie dumm er ist und sich dadurch halt viel Potenzial selbstständig beraubt, weil ja, Stephen King es halt nicht schafft, da mal wirklich in die Vollen zu gehen und so ein wirklich schön dynamisches Gaga-Trashfest abzuziehen. Ich fand den aber irgendwie noch niedlich. Ich kann ihm nicht sonderlich böse sein und ich würde trotzdem sagen, dass der schlecht schlecht ist und ja, 2 von 5 fremdgesteuerten Rasenmähern geben.
Okay.
Carlo?
Ja, ich als Nächster.
Bitte.
Okay, ja. Ja, ich habe wieder durchaus meinen Spaß gehabt. Ich kann den Film an vielen Stellen nicht böse sein. Jetzt, wo ich die Hintergründe etwas lesen konnte, dank dem Mediabook, ja, ist mir einiges klar. Er ist auf jeden Fall in der Mitte dann wirklich, ist der Benzinkanister leer. Aber er hat durchaus dann immer noch lustige Dialoge, lustige Momente, völlig gaga, völlig blemblem bis zum Schluss und hat mir gefallen und dann gebe ich noch 5 tapfere Toaster.
Okay, ich wollte schon sagen, 5 von 5? Okay, gut. Und Ding Dong.
Ja. Ja, dann mache ich mal den krönenden Abschluss. Bei mir von vornherein, der kriegt bei mir ein Schlecht-Schlecht. Liegt einfach daran, weil sich der Film zu ernst nimmt, weil er schlicht und ergreifend spannungsarm ist und insgesamt trotz der Explosion auch zu unspektakulär inszeniert ist und insgesamt keine Atmosphäre aufkommt. Dementsprechend bekommt er von mir 3 grüne Goblin-LKWs von 10.
Okay, gut.
Gut, ich habe noch gut vergessen, schlecht wollte ich noch sagen.
Sehr gut.
Für mich.
Ja, gut. Dann machen wir mal einen Sprung in das Jahr 1998.
Jawohl.
Ich war 6. Ui. Und da kam ein Film in die Kinos, der den Namen Octalus, der Tod aus der Tiefe trägt. Ja, wann habt ihr diese Perle des Monsterkinos zum ersten Mal gesehen? Jetzt kann Ding Dong mal anfangen.
Ding Dong hat diesen Film das erste Mal im Jahr 2000 gesehen, und zwar im Free TV bei der ARD.
Nein.
Doch, tatsächlich.
Oh,
im Spätprogramm.
Ja, im Spätprogramm,
genau. War das die Free TV-Premiere?
Weiß nicht, ob es die Premiere war, aber ich glaube 2000, wenn man bedenkt, er ist 98 rausgekommen, ja, das war
die wahrscheinlich Premiere gewesen sein.
Wahrscheinlich.
Ja, kann ich mir noch gut daran erinnern. Ich war nämlich verwundert, dass so ein Film in der ARD läuft.
Okay, wann? Um 11 oder wie?
Nee, ich glaube einfach mal 22.15 Uhr. Der ist ja 16, der müsste um den Dreh rum gelaufen sein.
Ja, okay, weil inzwischen die Dinger ja irgendwie um 11 laufen, weil erstmal kommt der sonntags der Tatort. Kommt Tatort in der ARD oder ZDF?
ARD.
Okay, und dann kommt ja irgendwie noch eine politische Talkshow, zwischendurch noch Nachrichten und dann kommt erst irgendwie der Film. Okay, und wie hat der Film damals auf dich gewirkt?
Ah, ich fand den super.
Ja.
Also der hat mir damals schon gefallen. Ich war ja noch relativ jung. Und ich fand den damals auch durchaus beängstigend.
Ja. Okay. Also, Carlo? Du warst im Kino. Enttäusch mich nicht.
Ich war im Kino.
Ah, 98. Du bist es einfach, Mensch. Ja.
In der 17.30 Uhr Vorstellung. An einem Sonntagnachmittag.
Ja.
Es war auch, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wann der lief, aber es war Sommer irgendwie.
Aber du warst noch keine 16.
Ich war 13.
Du warst 13, genau.
Ja, naja.
Aber
das hat keinen Menschen interessiert im Kino.
Ja, ja, ich weiß.
Konntest das Ticket lösen und bist da reinmarschiert. Yeah. Ja.
Und?
Ja, die Cinema hatte den ja damals überhaupt nicht groß angepriesen, aber ich habe mir gedacht, ui, Krakenmonster.
Mhm.
Guck's da an.
Ja.
Stephen Sommers war mir ja zu dem Zeitpunkt auch noch kein Begriff.
Nee.
War ja dann erst mit der Mumie 1.
Genau.
Größer, aber ja.
Wie fandest du den Film?
Geguckt.
Damals?
Ich fand ihn fantastisch damals.
Ja.
Und ja, hat damals schon, also es war ja wirklich ja, ein Blockbuster, kannst du sagen.
Ja, definitiv.
Der nur runtergemacht worden ist, wieder von den Kritiken, aber eigentlich durch die Bank mega produziert und ein 13-Jährigen begeistert es natürlich nochmal eine Spur mehr.
Ja, okay. Okay, Ding Dong, willst du vielleicht mal kurz die Inhaltsangabe wiedergeben, worum es in Octalus geht, in aller Kürze?
Das mache ich in aller Kürze, natürlich.
Das ist lieb.
Und zwar geht es um eine Gruppe bewaffneter Männer, die bei stürmischer Nacht im südchinesischen bzw. südpazifischen Meer einen Luxuskreuzer namens Argonautica entern wollen. Um dorthin zu kommen, haben sie sich ein Schnellboot angemietet, und zwar von Treat Williams und seiner Crew. Und als sie dort ankommen, müssen sie feststellen, dass zu ihrer Überraschung auf dem Schiff nichts mehr los ist.
Oha.
Das war's.
Wow.
Ja.
Was ist da los?
Gruselig.
Das fragen die sich auch.
Aha, vielleicht ein Monster?
Möglicherweise. Es wird ja schon vorher ein bisschen angeteasert.
Ja. Und sie wollen dieses Kreuzfahrtschiff kentern, um das Versicherungsgeld einzuziehen.
Genau, das erfährt man später.
Genau, weil der Besitzer des Schiffes sich verspekuliert hat und mehr Ausgaben als Einnahmen hat. Und dieses Schiff hat, glaube ich, einen 4 Millionen Wert. Ja, vollkommen egal. Ich muss sagen, ich war wirklich super positiv überrascht von diesem Film. Und ich finde es fast schon eine Frechheit, dass wir den in unseren Trashcast aufgenommen haben.
Ja, finde ich ja auch.
Muss ich wirklich sagen. Dazu, liebe Hörer, muss man sagen, dass der werte Herr Ding Dong sich dafür eingesetzt hat, dass wir Octalus hier machen.
Jetzt bin ich's wieder.
Bin ich ihm sehr dankbar dafür.
Ich bin ihm auch sehr dankbar, weil ich ihn sonst nämlich nicht gesehen hätte. Aber der ist natürlich viel zu gut für den Trashcast. Wenn ihr mal einen wirklich schlechten Stephen Sommers Film sehen wollt, beziehungsweise besprochen hören wollt, dann könnt ihr auf unseren Trashcast zu Van Helsing zurückgreifen. Da wisst ihr Bescheid. Aber Octalus, wie gesagt, ich habe ihn jetzt zum Podcast das erste Mal gesehen und ich hatte wirklich meine 100 Minuten große Freude daran.
Ja, der ist verdammt kurzweilig.
Der macht
von Anfang bis Ende.
Der macht
volles
Spaß.
Gas.
Der macht vor allem, was mich ja super verwundert hat, ist der Cast. Da sind ja Namen bei, da schlackert man ja mit den Ohren. Also es fängt ja erstmal an mit Treat Williams, der ja hier wirklich im Kurt Russell Modus ist. Hat mir super gefallen.
Sehr schön.
Als Kurt Russell für Arme. Dann haben wir noch die Famke Janssen, die man zum Beispiel kennen könnte aus den X-Men-Filmen oder aus Faculty von Robert Rodriguez. Dann hat man hier Wes Studi. Dann hat man hier Jason Fleming. Dann hat man hier Cliff Curtis. Dann hat man Jumun Hunsu. Und man hat auch noch den Kevin J. O'Connor. Einer der Stammschauspieler von Stephen Sommers und Paul Thomas Anderson. Jawohl.
Ha. Ja, der Cast ist phänomenal.
Das ist einfach ein guter Cast und man merkt auch, dass die durchaus Bock hatten.
Ja, die sind alle gut aufgelegt und die liefern alle ab.
Vor allem Treat Williams hat mir wirklich gut gefallen. Ich sage ja nicht umsonst, das war ja wirklich höchste Anerkennung, wenn ich sage, Kurt Russell für Arme. der trägt den Film echt super. Da ist sowas schön, was Markiges, weißt du? Der geht einfach straight nach vorne. Und diese 100 Minuten, die sind ja wirklich super ausgenutzt. Da gibt's ja keine einzige Länge. Und wenn der Film ein Problem hat, das ist aber leider der Zeit geschuldet, dann sind es die schwachen Effekte.
Ja, wobei die natürlich trotzdem noch angemessen ihrer Zeit sind.
Genau.
Wenn's de, Also ich finde es ja jetzt nicht ganz mega mies. Natürlich ist es kein Jurassic Park, aber wenn du andere Filme aus den 90ern siehst, das Viech kommt nah ran an sag ich mal, gute Special Effects.
Ja, also ich fand es jetzt auch nicht mega schlecht, aber es gibt halt diese Szene, wenn Jason Fleming gefressen wird. Ja. Das sieht halt schon echt kacke aus. Also das sieht schon extrem scheiße aus. Aber um mal da so eine kleine Brücke zu schlagen, guckt euch einfach mal die Mumie kehrt zurück an, was da aus The Rock gemacht wurde. Also das ist ja, der kam glaube ich 2003 raus. 2001 kam der sogar schon raus, ja? Okay, das war dann 3 Jahre nach Octalus und das ist echt 5 Klassen schlechter als Octalus. Mhm. Und wenn ich jetzt sowas schon beanstande, so eine Kleinigkeit, dann könnt ihr euch denken, dass mir der Film einfach Spaß gemacht hat. Und das ist auch einfach ein Spaßfilm. Das ist ein B-Movie, was einfach Laune macht. Also das klingt jetzt so abgedroschen und billig, aber der macht einfach Spaß. Ja. Weil der temporeich ist, weil der wirklich ein inszenatorisches Gespür für das Setting hat, also für diesen Kreuzer. Den er wirklich räumlich schön erforscht und die Figuren da auch auf eigene Faust durchgehen lässt. Die müssen ja irgendwann einen Ausweg finden. Und das macht einfach Spaß.
Ja, von vorne bis hinten. Und er ist ja vor allem richtig dynamisch in seiner Filmmusik auch immer, muss ich mal ansprechen.
Stimmt.
Jerry Goldsmith.
Stimmt.
Ist natürlich zu der Zeit ja auch noch der Großmeister schlechthin gewesen.
Ja.
Hat er dann noch die Mumie vertont für Stephen Sommers. Und ja, da merkst du auch, der hat da auch Bock drauf gehabt. Richtig schöner Abenteuer-Score mit richtig schöner Action.
Und auch drin. Schöne düstere Elemente drin.
Ja.
Allein das Opening halt, da ist so richtig schön, was hämmernde Düsternis kommt da. Das war, nee, genau. Einfach gut.
Ja. Ja, waren große Leute am Werk. Eigentlich kannst du ja sagen, war das so Stephen Sommers Erstlingswerk, in Anführungszeichen. Und da hast du gedacht, Mensch, da kommt einer, der verpackt jetzt das alte Autokino-Monsterzeug neu in schönes Popcorn-Format. Ne? Hat er ja dann mit der Mumie auch nochmal gemacht. Leider Gottes ging es ja dann immer mehr bergab,
ja.
Wie wir schon bei Van Helsing dann festgestellt haben.
Ja.
Aber da war es noch richtig gut.
Ja, also ich bin auch heute immer noch der Meinung, dass die Mumie eine der Paradebeispiel für einen gelungenen Blockbuster ist. Der hat ja alles, was ein Blockbuster braucht, und den habe ich bestimmt schon 10-mal gesehen und der macht immer noch Laune. Also der ist wirklich ein grandioses Blockbuster-Kino. Und Octalus würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass der auf einer Ebene mit Die Mumie ist, aber ich kann verstehen, dass Octalus quasi, auch wenn er ein Flop war, aber das sagt nichts über die Qualität des Films aus, so das Bewerbungsschreiben für Die Mumie war, weil Stephen Sommers ja hier auch schon sehr klassisch mit dem Monstergenre umgeht, es aber halt auch schafft, es irgendwie allein schon durch die Effekte in die Gegenwart zu transportieren, also in die damalige Gegenwart.
Genau, ja, 90er, richtiges 90er Jahre Brett.
Ja.
Vor allem waren ja eben zu der Zeit immer mal einmal im Jahr irgendwelche Unterwassermonster-Viecher immer mal im Kino zu sehen. Du hast 97 Anaconda gehabt, du hast dann jetzt 98 eben Octolus, die schöne Riesenkrake gehabt, dann kam ja noch Lake Placid.
Dazu kann ich noch eine kleine Anekdote sagen. Ich habe mir gestern einen schönen Sonntag gemacht und ich habe mir erst Octolus angeguckt und abends noch Lake Placid. Und das war ein sehr unterhaltsamer Filmtag, muss ich wirklich sagen. Also Lake Placid an dieser Stelle auch nochmal Empfehlung für alle, der ist super kurzweilig, der macht unfassbar viel Spaß. Der eignet sich wirklich sehr, sehr gut im Double mit Octalus.
Ja, beides tolle Creature-Feature-Filme.
Ja, wirklich, wirklich.
Mit Geld halt dahinter.
Mit Geld
halt dahinter. Richtig, da ist nichts billig. Und sind Leute mit Namen am Werk, die haben da Bock drauf. Und da kam dann auch genau das raus, was man sehen wollte.
Ja.
Ja, das sind einfach beides sehr, sehr gute Filme, ja. Was ich bei dem hier ja auch mochte, genauso wie auch bei der Mumie oder jetzt, wenn wir bei Lake Placid waren, Die haben so einen humoristischen Unterton, der aber halt nie die Überhand nimmt. Das verkommt nie zum Klamauk. Das gefällt mir persönlich sehr gut.
Ja. Das stimmt. Die sind durchaus humorvoll, aber sie wollen nicht zur Komödie werden. Ja. Das stimmt.
Ja, sie haben halt wie Octolus ja auch in vielen Szenen diese klassischen One-Liner, die noch zünden.
Ja.
Musste halt auch so jemanden haben wie Treat Williams, damit das geil kommt, ne?
Ja, gut. Ja, sie konnten es halt einfach noch in den 90ern, ich muss das immer wieder sagen, da waren halt auch die Drehbuchschreiber einfach noch irgendwie da gewiefter.
Ja, einfach cooler. Ja, und da hat man halt auch noch so Leute wie Treat Williams gehabt. Um den Namen nochmal zu sagen. Treat Williams, ey.
Treat Williams, hoffentlich spielt er in Expendables 4 mit.
Ja, Treat Williams ist echt ein guter. Ich liebe ja Prince of the City von Sidney Lumet, wo er die Hauptrolle spielt. Ja, auch so grandios. Ah, aber egal, anderer Film. Octolus. Wie oft habt ihr den jetzt insgesamt gesehen?
Müsste jetzt das 5. Mal gewesen sein.
Mhm.
Bei mir ist es das 3. Ich habe den mir irgendwann auf DVD geholt, dann natürlich angeguckt und jetzt nochmal für den Trashcast.
Ja.
Und der wird besser, der Film.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wir müssen mal kurz aufs Ende zu sprechen kommen, denn da wird ja ein Sequel angeteasert. Mhm. Denn unsere Helden, beziehungsweise die, die noch übrig sind, stranden auf einer Insel, nachdem der Kreuzer in die Luft geflogen ist. Und wie es eben so ist, merken die drei Überlebenden, dass auf der Insel auch dieses Monster ist. Oder ein anderes Monster. Wer weiß, was da abgeht. Auf jeden Fall ist es eine Vulkaninsel. Und dann kommt das bittere Erwachen, es gibt keinen Teil 2.
Nicht mal Direct-to-Video.
Nicht mal hat sich jemand erbarmt und da irgendwie ein Direct-to-Video-Sequel zugemacht, was echt schade ist. Weil, könnte ich mir schon geil vorstellen. Ja. Treat Williams auf der Insel, ey, geil. Aber anscheinend ja ein extremer Flop, der Octolus, ne?
Ja, war er. Also, genau. Was ja sehr schade ist, finde ich jetzt, es gibt ja in Deutschland überhaupt keine Blu-ray und die DVD ist ja seit 100 Jahren out of print.
Mhm. Ne?
Die kriegst du ja nur noch über Marketplace, wenn du Glück hast, günstig.
Mhm.
In Amerika ist jetzt, glaube ich, eine Edition erschienen, aber selbst in UK oder so gibt es den gar nicht auf Blu-ray. Also der wird schon sehr stiefmütterlich behandelt.
Der wird kommen. Da wird sich Koch Media irgendwann erbarmen. Die haben sich auch bei Ria M erbarmt, also bei aller Liebe. Ja,
stimmt.
Also Octolus wird kommen und der wird auch definitiv bei mir in die Sammlung wandern. Denn guter Film.
Ja.
Guter Film.
Ich würde ihn dann auch austauschen gegen die Blu-ray.
Ja. Ja, ebenfalls, mache ich auch.
Weil die DVD ist ja eine der ersten Filme, die es in Deutschland dann zu kaufen gab mit.
Und das sieht man ihr an. Sieht man ihr an. Die hat echt viele Unschärfen drin.
Die kam ja wirklich schon 98 raus.
Mhm.
Wie in die DVD. Ja, DVD gibt es seit 96 in Deutschland. Also war es schon ziemlich in den Anfängen.
Könnt ihr denn nachvollziehen, warum Octolus so extrem gefloppt ist oder warum der heutzutage allgemein irgendwie wirklich als Trash verpönt wird?
Also ich behaupte einfach mal, dass Creature-Feature-Filme es allgemein an den Kinokassen eher schwer haben.
Ja.
Und da passt der halt rein. Ich meine, großer Kraken, sage ich jetzt einfach mal, auf hoher See, das zieht nicht unbedingt.
Ja. Ja. Nur Haie ziehen.
Ja, und selbst die,
ziehen nur begrenzt, ne?
Ja.
Haben ja eigentlich nur einmal gezogen bei Chance. Und dann auch nie wieder. Und
Deep Blue Sea, glaube ich, oder? War da nicht auch halbwegs erfolgreich?
Gut. Stimmt, den gab es ja auch noch in den 90er. Also Anaconda war, glaube ich, auch nicht so groß. Lake Placid ist relativ auch schnell untergegangen. Also die waren alle nicht so die finanziellen Bringer. Und Octolus hat es, glaube ich, einfach erwischt, weil er im Sommer gestartet ist und da hat er hohe Konkurrenzen damals natürlich gehabt. Du hast ja einen Blockbuster nach dem anderen im Kino gehabt. Ich glaube, dass der da einfach wegen Untergange ist.
Wobei man ja wahrscheinlich auch bei diesen ganzen Dingern jetzt Anaconda und Lake Placid und Octalus auch immer dann noch gucken muss, wie die sich im Heimkino schlagen. Ich glaube, da laufen die halt echt gut.
Schade. Octalus hat ja eigentlich, wenn man sich so umhört, schon einen gewissen Kultstatus, aber das ist so der Videotheken-Kultstatus, genau, der dann danach kam.
Das ist dann immer so ein bisschen verschleierter Kult irgendwie, das ist so, weiß ich nicht. Wenn ich mir so Kommentare im Internet zu dem Film durchlese, dann ist das ja halt meistens, ja, hohler Trash. Einmal gucken ist okay. Aber das ist ja, der ist ja eigentlich schon so ein als Blockbuster konzipiert. Und da war halt.
Das war die große Kunst damals einfach in den 90ern, dass du so, ja, Trash in Anführungszeichen wirklich als hochwertiges Kino verpacken konntest.
Ja. Octalus, boah, Mann.
Ja, der hat auch alles, was er irgendwie haben muss. Also vom Aufbau her ist der super, ja, der. Es dauert ungefähr bis zur Hälfte, bis man überhaupt erstmal die Wesen zu Gesicht bekommt und bis dahin keinen Moment Langeweile.
Siehst du, Pascal?
Ja? Der hat alles.
Da hast du recht, ja.
Auch die Szenen. Ja, sorry.
Nee, alles gut. Ich wollte bloß mal schnell zu Anacondas rüberschwenken. Habe ich ja mit Pascal darüber geredet. Da hat uns ja sehr gestört, dass die Schlange viel zu schnell sichtbar war.
Genau, und dann halt auch wirklich total kacke aussieht, was dann so die Wirkung auch komplett nimmt. Das war bei Octalus nicht so. Da merkt man zwar auch, dass es auf jeden Fall CGI ist, natürlich sieht man das. Aber das Drumherum ist einfach zu temporeich und hat dann auch diese schöne Selbstironie und geht gut nach vorne, muss man wirklich sagen. Also der verliert echt keine Zeit. Und er hat natürlich auch immer noch dieses Spiel mit der Erwartungshaltung, weil man ja erstmal irgendwie 30, 35 Minuten gar nicht weiß, worum es jetzt eigentlich geht. Was haben die vor mit den Torpedos, die da unten in dem Maschinenraum gefunden werden? Was ist da? Was geht da ab? Und dann kommt da halt einfach, kommt ein Monster, okay?
Was für eins?
Und was für eins? Irgendwer muss Octalus 2 drehen. Ich weiß nicht wer.
Stephen Sommers kann doch mal wieder.
Stephen Sommers kann mal wieder einen raushauen. Es wird echt Zeit. Also den Ott Thomas, den fand ich ja gar nicht schlecht. Seinen letzten 2013, danach kam ja nichts mehr, aber G.I. Joe Van Helsing, die muss er erstmal wieder gut machen.
Naja, lass uns eine Mail schicken.
Eine Petition setzen wir auf.
Ja, das wäre, vielleicht hat er ja Bock drauf.
Der hat mit Sicherheit Bock drauf, der braucht auch mal wieder Geld. Der hat er auch jetzt 6 Jahre nichts mehr gemacht. Naja, gut. Ding Dong und Carlo, habt ihr noch irgendwas?
Ich würde gerne noch sagen, dass der Film 2 Hommagen an andere Filme verbaut hat. Vielleicht ist das unbeabsichtigt, vielleicht beabsichtigt, ich weiß es nicht. Aber da wäre zum einen mal eine Hommage an die Anfangsszene vom Weißen Hai, als dieser Typ so durchs Wasser gezogen wird.
Ja.
Von dem Wesen, so ungefähr ab der Mitte. Mhm. Ja, das sieht verdammt nach Weißer Hai aus.
Das ist, glaube ich, sogar Cliff Curtis, der da durchgezogen wird.
Ich glaube, es ist er, genau. Ja. Und dann haben wir noch diese Tauchszene im Schiff, weil man muss vielleicht dazu sagen, dass das Schiff langsam am Sinken ist und sich schon Wasser dort befindet. Und dann haben wir eine Tauchszene, die verdammt an Alien Resurrection erinnert.
Ja.
Der ja 1997
rauskam. Wobei mich diese Tauchszene, wenn Treat Williams, super, wenn der testet, ob das Wasser sicher ist, hat mich so ein bisschen an die Höllenfahrt der Poseidon erinnert. Da gibt es eine ähnliche Szene. Und ich musste auch ein bisschen an Aliens denken, also Teil 2. Wenn das Monster durch die Schächte kommt und so weiter, hat er auch ein bisschen was von Aliens 2. Und dann sind da wahrscheinlich noch 700 andere Monster-Klassiker verbaut irgendwie. Also,
wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Kennt ihr Caprona?
Ja.
Das ist auch so ein ja, ich will's nicht, doch, es ist schon Trash. 70er-Jahre-Trash.
Ja, Dino-Trash.
Dino-Trash. daran hat mich das letzte Bild auch erinnert, weil Caprona ist ja auch diese Vulkaninsel, wo dann dieses Wissenschaftlerteam hinkommt und dann merkt, dass da alles voller Monster ist oder voller Dinos. Hat mich so ein bisschen auch nochmal dran erinnert, aber ob es so ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich finde es schön, wenn Filme solche Assoziationen dann aufmachen und man merkt, okay, da ist wahrscheinlich jemand, der sich auch ein bisschen filmgeschichtlich mit dem Thema des Monsterfilms auseinandergesetzt hat. Finde ich immer schön. Hm.
Und ja, man kann davon ausgehen, Stephen Sommers, ich habe da irgendwo mal gelesen, dass er großer Fan von diesen ganzen Creature-Sachen aus den 50ern,
merkt man 60ern ja, merkt war. Merkt man ja auch und, die Mumie an und merkt man ja auch Van Helsing an. Gut.
Ja.
Gut.
Ist alles okay. Der hat alles richtig gemacht.
Ja, hier hat er alles absolut. Richtig gemacht.
Absolut.
Und gut, dann würde ich sagen, wollen wir zum Fazit kommen?
Ja.
Ja. Okay, da fange ich mal an. Ich fand den Film gut. Und sage es mal ganz kurz und knapp, ist ein super spaßiger, sehr temporeicher, sehr charmanter B-Movie, sehr charmantes B-Movie mit einem tollen Treat Williams als in Kurt Russell-Modus. Sehr kompetent inszeniert von Stephen Sommers, der da wirklich viel Gespür auch für die Räumlichkeiten zeigt und dann auch noch so ein super Monster raushaut, was überall gleichzeitig ist irgendwie. Fand ich sehr gut. Und ich würde dem... Ich gebe dem Film 7 von 10 gefräßigen Krakenarmen.
Sehr schön.
Ja. Gut. Wer möchte weitermachen?
Okay, dann mache ich weiter. Mhm. Ich fasse mich auch kurz. Octolus ist auch nach dem 5. Mal immer noch super großer Spaß, actionreich von vorne bis hinten, super Soundtrack von Jerry Goldsmith, macht in seinem Genre alles richtig, ist Creature Feature, wie man es sich nur wünschen kann, 8 von 10 aufgefressenen Soldaten im Rachen einer Riesenkrake. Und Film ist gut.
Mhm. Okay. Ja. Ding Dong.
Ja, was ich zu dem Film sage, ist, der ist sehr temporeich, kurzweilig, durchweg spannend, ja. Hat seine Gruselmomente, hat auch durchaus brutalere Szenen, macht einfach Spaß und deshalb kriegt er von mir auch ein Gut mit 7 von 10 gefräßigen Tentakelarmen.
Super. Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen und Ding Dong, du hast es geschafft. Du hast deinen ersten Podcast hinter dir. Ja. Ich denke, wir werden dich in Zukunft nochmal irgendwo hören. Vielleicht auch wieder im Trashcast, vielleicht im Randomcast, vielleicht im Hatecast, vielleicht im Lovecast, wer weiß es. Irgendwo wirst du zurückkehren und Carlo und ich, wir freuen uns. Wir freuen uns auch, dass du heute dabei warst, ne, Carlo?
Ja, natürlich, war super. Also gerne wieder, ne? Wenn wir einen Creature-Feature machen oder so.
Ja, Ding Dong ist ja sehr fleißig, Vorschläge immer zu schicken, Carlo. Die muss ich dir mal weiterreichen.
Ja, mach das mal.
Nur wir müssen jetzt erstmal überlegen, denn das sage ich jetzt einfach mal, liebe Leute. Nächstes Mal ist natürlich Folge 10 und dann haben wir eine Jubiläumsfolge. Und da wollen wir mal richtig einen raushauen. Wir wissen aber noch nicht, womit. Deswegen schreibt es in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Es wäre schön, wenn es jetzt nicht unbedingt Daniel der Zauberer ist. oder irgendwas in die Richtung, weil das ist dann vielleicht ein bisschen zu naheliegend. Es braucht auch nicht Zeiten ändern dich oder The Room sein. Vielleicht mal irgendwas Interessantes, Überraschendes. Vielleicht machen wir auch mal irgendwas von Ed Wood.
Ja, Ed Wood? Gern.
Ja.
Ed Wood wär natürlich, da gibt's natürlich.
Da könnte man irgendwie Plan 9 machen zum Beispiel. Oder Glenn Orglenda. Wir überlegen uns was. Ich finde, wir sollten Ed Wood nehmen. Da was machen und dann einfach nur über den Plan 9 sprechen und über den Tim Burton-Film. Wir überlegen uns was. Wir kommen wieder und wir kommen wieder mit einem Knall, aber jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Ich fange an mit der Verabschiedung und wie immer muss ich jetzt einmal aufzählen, wo ihr uns hören könnt. Und das hasse ich. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf YouTube, auf Podigy, auf Deezer, Stimmt dieser? Ich glaube, dieser stimmt. Und iTunes und auf Movie Break direkt von mir aus auch. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Carlo, ich bedanke mich bei Ding Dong. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder in dieser Runde. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, und auch ich verabschiede mich. Schön war's, Pascal. Ding Dong war super mit dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuhören.
Ja, dann mache ich mal den Abschluss. Mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich würde gerne mal wieder dabei sein, wenn ihr Bock auf mich habt. Und ich hoffe, dass wir viele Kommentare kriegen, denn mich würde interessieren, wie die Movie Break Community den Film fand oder die Filme fand. Ja, und dann Tschüssikowski!